Gut. Wir wollen euch heute die Anzeigen vorstellen. Hier sind sie zu sehen. Das ist also eine besondere Variante noch mit einem Würfel, aber letztendlich ging es darum, alte Bushaltestellenanzeiger zu nehmen, zu reverse-engineeren, damit wir unsere eigenen Sachen anzeigen können, sodass anstatt Busfahrplänen jetzt Eventfahrpläne angezeigt werden. Genau. Dieser Talk wurde in so ähnlicher Form schon auf der GPN gehalten, auch zusammen noch mit Nina. Nina ist so die Hauptkoordinatorin in dem Projekt gewesen, die ist aber leider heute krank und ist deswegen nicht anwesend. Ich bin für die Software zuständig von den Geräten und Jona ist sozusagen die Hardware-Person, die sie auch reverse-engineert hat. Genau. Fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Für uns, dem Entropia e.V., hat es begonnen auf der GPN 22. Dort hat der Chaos Dev Tübingen, einige von euch kennen ihn vielleicht, so eine Anzeige mitgebracht, weil sie sich dachten, ja, vielleicht gibt es dann noch andere Leute, die uns da helfen können, die zu hacken. Ja. Der Chaos Dev Tübingen hat die von einem jetzt nicht näher bezeichneten Busunternehmen mal angefragt und hat dann so einen wunderschönen Stapel an Displays bekommen. Also die Dinger, die sind auch heftig, die wiegen auch entsprechend und so eine ganze Europalette davon. Ist dann entsprechend
Masse,
genau. Und genau. Also der Zustand von denen war auch nicht ideal. Viel gebrochene Sachen, viel kaputte Sachen, aber man konnte damit arbeiten. Gut. Für uns im Entropia sah das letztendlich dann so aus, dass wir da uns auch selbst dran gesetzt haben und Nina hat sich da dran gesetzt mit dem Verein und ist aber dann auch nicht wirklich auf eine gute Lösung gekommen. Das Ding ist, man muss irgendwie schauen, wo setzt man an, wo hackt man das. Die Geräte, die haben neben dem Display auch so eingebaute Bordrechner und Funkmodule, da kommen wir noch drauf. Und erst wurde halt versucht, diesen Rechner da zu hacken, aber das ist es nicht wirklich zu einem Erfolg geführt. Deswegen hat man dann mal angefangen, das Display zu hacken. Da sind wir aber auch nicht weitergekommen beim Display-Hacken, bis dann der Tag des offenen Hackspaces war, Ende März. Da kam dann Jona zu uns und mit Jona ist Bewegung da reingekommen, weil wir dann, weil Jona sich dachte, ja, schwer ist es nicht, das ist ja ganz einfach. Wir hatten nicht so viel Erfahrung von Elektrotechnik, Reverse Engineering und Jona schon. Er hatte dann auch schon schnell Erfolge. Wie kommt das denn dazu, Jona?
Ich wusste ursprünglich nicht so genau, über was ich eigentlich diesen Talk halten soll, so was Leute interessiert. Ich mache das jetzt so ein bisschen als so eine Einführung, wie ich Reverse Engineering angehe. Und das ist natürlich das Erste, was man sieht, wenn man es irgendwie geschafft hat, diese Dinger zu öffnen. Irgendwie so Wust an Kabeln und Gedöns. Und dann ist erstmal die Frage, was guckt man sich denn eigentlich an? Wir haben hier eine Menge an Platinen. Irgendwie hier sind. Jetzt habe ich extra diesen Laserpointer angemacht und man sieht ihn trotzdem nicht. Wie oft muss ich. Ah, dann kommt es raus, wenn ich den anmache. Praktisch. Naja. Wir sehen hier oben irgendwelche Platinen. Wir sehen hier irgendwie so Platinen vom Display-Gedöns. Hier unten ist irgendwie mehr und ganz viel Kabel. Wir haben da irgendwie so dickere Kabel, dünnere Kabel. Und wenn man sich die Kabel anschaut, dann sieht man auf jeden Fall relativ schnell, dass man irgendwie so zwei Varianten hat. Die etwas dickeren machen irgendwie so Power und Power geht ja irgendwie, wenn man das Ding einsteckt und es tut es, was es soll. Das heißt, die ignorieren wir jetzt erstmal einfach und dann gibt es so ein paar dünnere Kabel, die ich jetzt, wenn ich reinzoomen dürfte, ich meine, ich darf reinzoomen, aber dann darf ich euch nichts mehr zeigen. Danke, PowerPoint. Besser sehen würde. Und wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf dieses Datenkabel, weil es interessiert uns irgendwie, wo die Daten lang gehen. Und wenn man sich dann mal so ein Boxschaltbild aufmalt, dann sieht das ungefähr so aus. Das heißt, tendenziell kommen die Daten irgendwo hier vorne rein. Da gibt es irgendwie zwei Antennen.
Lol.
Ist das... Gehört das so? Sieht irgendwie sehr gelb aus.
Ich denke, das passt schon.
Okay. Wir haben irgendwie zwei Antennen an den Dingern dran, zwei Modems, die ich mir nicht so näher angeguckt habe. Ein Board, was mit den Modems redet, was irgendwie ziemlich antiquiert aussieht. Dann so ein Mainboard, auf das ich gleich noch mal ein bisschen näher eingehe. Und dann kommen da irgendwie so Kabel raus mit insgesamt vier Leitungen drin. Die gehen hier irgendwie durch ein paar Boards durch und gehen dann an diese ganzen LED-Panels ran. Und wenn man die so nachverfolgt, dann sieht man, dass die irgendwie so alle in so einer Kette miteinander verschaltet sind. Und eine Sache, um so diesen Signalpfad halbwegs sinnvoll nachverfolgen zu können, ist zu erkennen, dass manche dieser Boards hier eigentlich gar nichts machen. Ich habe hier diese Boards als Pass-Through bezeichnet.
Laserpointer.
Ja, der Laserpointer. Ich habe diese Boards hier als Pass-Through bezeichnet. Da gehen relativ viele Kabel rein, relativ viele Kabel raus, aber eigentlich sind es nur Steckeradapter quasi. Das sind hier unten diese Boards zum Beispiel, diese Boards hier auch für Power und hier sind solche, ja. Wenn wir uns das Mainboard ein bisschen genauer angucken, dann ist da irgendwie so ein Power-PC-Prozessor drauf. Der hat irgendwie einen Ethernet-Port, einen RS485-Port, um irgendwie mit dem Modem-Gedöns zu reden. Und dann hat er irgendwie eine UART-Schnittstelle, wo er das Ganze in LVDS quasi kodiert, die Spannungsniveaus ändert. Und ein LVDS-Receiver, wo er wieder aus LVDS in TTL zurück umsetzt, also in normale Mikrocontroller-Spannungsniveaus. Und wenn ich mir das so angucke, dann sehe ich irgendwie ein Ding, was relativ viel rechnen kann, was relativ viel Software hat und damit relativ viel Komplexität hat. Und ich überlege mir so, was will ich eigentlich machen? So, mit was will ich reden? Und wie viel Bock habe ich, mir jetzt diese Systeme anzugucken, die wahrscheinlich schon ziemlich in die Jahre gekommen sind, wo es irgendwie schwierig ist, ranzukommen. Und dann suche ich mir irgendwie die einfachste Schnittstelle, wo ich reingrätschen kann und die Sachen kontrollieren kann, die ich möchte. Und die Sache ist, wenn wir jetzt irgendwie in Richtung der Antennen gehen, dann ist da ja auch alles wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen verschlüsselt, weil das redet ja dann mit außen und da soll ja niemand reinreden können und sowas. Während hier dieser finale Bus, der an die Anzeigen rausgeht, kann ja eigentlich einfach nur noch ein Display-Bus sein, der quasi Pixel verschickt, weil was soll da sonst noch groß drüber laufen? Das heißt, wenn wir den mitschneiden und gucken, wie die Pixel geschickt werden, dann können wir einfach das Gleiche nochmal machen und andere Pixel schicken. Und dann haben wir das gemacht, was wir tun wollen. Um das zu machen, habe ich erstmal an der entsprechenden Stelle hier irgendwie so ein paar Käbelchen angelötet. Das sieht jetzt alles ein bisschen hässlich aus, weil da so conformal coating drauf ist. Und dann, naja, ist ein bisschen unangenehm, da dran zu löten, aber es funktioniert. Und dann habe ich ein bisschen Signale mitgeschnitten. Das sieht dann erstmal ungefähr so aus. Das ist jetzt ungefähr eine Sekunde an Signalen. Das ist einmal hier Transmit und einmal Receive. Das da unten ist irrelevant. Und wenn wir da ein bisschen reinzoomen, dann können wir da erkennen, dass es da irgendwie so einzelne separate Pakete gibt. Wenn wir noch mal ein bisschen weiter reinzoomen, dann können wir hier quasi so ein Paket sehen. Und wenn wir unseren Paketen bisschen genauer angucken und schon mal irgendwie verschiedene Protokolle gesehen haben, erkennen, okay, es gibt keine Clock, dann gibt es von gängigen Protokollen, die irgendwie sowas reden kann, eigentlich nur noch UART. Und für so interne Sachen, da erfindet niemand das Rad neu. So, es gibt irgendwie 10 verschiedene Busarten, die so ein Mikrocontroller spricht und eine davon ist es dann halt. Hier habe ich jetzt schon mal einfach in dieser Software einen Decoder für UART draufgelegt und dann sieht man auch direkt, dass der versteht, was da eigentlich passiert und uns quasi die Bytes anzeigt, die da verschickt wurden. Das heißt, in diesem Text, in diesen Bytes drin, habe ich effektiv alle Informationen, die jetzt das Display verschickt, beziehungsweise die von dem Hauptboard an die Displays gehen. Was ich dann mache, ist, ich exportiere all diese Daten als CSV und ich fange an, mir Python-Scripts zu schreiben, die mir die irgendwie in andere Formen bringen. Und ich versuche, also am Anfang sehen die Sachen meistens eher so aus, dass ich einfach irgendwelche Zahlen habe und ich versuche, irgendwelche Muster in diesen Zahlen zu erkennen. Und wenn ich irgendwas sehe, was ein bisschen wie ein Muster aussieht, dann modifiziere ich mein Python-Skript so, dass dieses Muster ein bisschen deutlicher wird. Und ihr seht auch, wubala, ich habe hier eine ganze Menge irgendwie verschiedene Skripts und eine ganze Menge verschiedene Sachen, die ich dekodiert habe. Und dann ist es so ein iterativer Prozess, immer wieder ein Skript zu schreiben, der es ein bisschen anders umschreibt, um mehr Muster in den Sachen zu erkennen, um irgendwann zu verstehen, was diese Nachrichten dem Display eigentlich sagen wollen. Und hier ist es quasi schon so, dass ich einzelne Bits quasi irgendwie sinnvoll angeordnet habe und entweder für eine 1 mache ich quasi eine Raute und für eine 0 mache ich einen Punkt, sodass ich quasi sehen kann, was das denn für eine Anzeige sein könnte. Und wir sehen, das ist quasi die Anzeige, die diese Anzeigen machen, wenn sie eben kein Signal haben. Dann zeigen sie einfach die Uhrzeit an von beliebigen Jahren und Zeiten. Und was ich dann als nächstes mache, ist, ich gehe alle Nachrichten durch und ich schreibe mir erstmal einfach in natürlicher Sprache quasi eine Doku für mich selber. Was passiert da eigentlich? Welche Nachrichten werden nacheinander geschickt? Sodass ich alles, was vorher auf diesem Bus passiert ist, quasi in ein kleines Textdokument komprimiert habe. Der nächste Schritt dann ist, dass ich sage, ich möchte jetzt diesen Hauptprozessor irgendwie aus dem Loop nehmen, weil den will ich ja irgendwie nicht kontrollieren und ich will meinen eigenen Prozessor da reinhängen. Das heißt, ich nehme mein Skalpell, ich trenne die Leitung, mit der da Sachen verschickt werden und ich hänge meinen eigenen Mikrocontroller da rein. Und mein eigener Mikrocontroller, für den schreibe ich ein Programm, was effektiv einfach genau das ausgibt, was ich mir vorher in meinem Dokument dokumentiert habe, wie es aussehen soll. Und wenn ich genau das gleiche schicke, das kann ich ja mit meinem Logic Analyzer vergleichen, dann muss ja auch genau das gleiche rauskommen. Der Unterschied ist jetzt aber, dass ich jetzt ein Programm habe, wo ich einzelne Sachen anpassen kann. Und dann fange ich an, Sachen rauszunehmen, bis es wieder irgendwann nicht mehr funktioniert. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann weiß ich, okay, die Nachricht war irgendwie wichtig, die lasse ich drin. Manchmal passiert auch irgendwie was anderes, dann erkenne ich, okay, diese Nachricht hat vielleicht eine bestimmte Funktion. Und auf die Weise komme ich dann irgendwann auf ein minimales funktionierendes Programm, wo ich dann einzelne Sachen ändern kann. Und wir haben vorher schon gesehen, wie die Pixel kodiert sind, ist relativ simpel. Das heißt, da kann man dann eigentlich direkt auch einfach andere Pixel schicken. Das heißt, wir sind jetzt quasi an einem Punkt, wo wir wissen, wie die Sachen miteinander reden und wie wir da reingrätschen können. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist eine Software, die da interessante Bilder anzeigt. Und da kommt G ins Spiel.
Genau. Ich bin großer Fan von Rust. Und ich habe mir gedacht, ich habe noch nie irgendwie Embedded-Zeug gemacht, noch nie irgendwas mit Mikrocontrollern. Aber ich habe mir gedacht, ja, wir kaufen einen ESP, wir nehmen einen ESP für den Fall, weil wir wollen zum Beispiel mal WLAN, dass man einfach diese Anzeigen irgendwo in den Raum stellen kann und sie funktionieren einfach. Und ansonsten habe ich mir gedacht, wird nicht so schwer sein. Genau. Grundsätzlich, was will ich für ein Programm schreiben? Ich will ein Programm schreiben, was die API anfragt von Pretalks. Das ist eigentlich das die gängige Software, die auf allen Chaos-Events eingesetzt wird für Fahrpläne. Die hat so einen schönen Endpoint, nämlich um die Schedule als JSON runterzuladen. Da lade ich mir die Daten und dann verarbeite ich die und generiere einen Frame, layoute das alles und dank Jonas Magie weiß ich, wie ich die Daten dann senden muss über Serial, über die Bambusleitung auf das Display. Bambusleitung, weil wir da die ganze Zeit ein paar Schwierigkeiten hatten, dass das Störsignale waren und dass das alles nicht so leicht war, aber wir das dann irgendwie trotzdem noch, weil wir das Original für die GPN entwickelt hatten, irgendwie in der Nacht davor um 3 Uhr noch fertig bekommen haben alles, so wie es sich gehört. Das ist mein Plan, genau.
Genau. Wir haben dann auch schon so irgendwie ein bisschen ein Programm, was sinnvolle Sachen anzeigt. Das sieht man da irgendwie rechts unten. Das sind quasi Sachen, die wir an die Displays schicken. Aber man sieht auch irgendwie, passt da was nicht so ganz. Und die Displays sind in so Panel eingeteilt. Und eins dieser Panel zeigt irgendwie da gar nichts an. Das ist irgendwie ungünstig, weil das hat vorher noch was angezeigt. Und es hat dann irgendwie aufgehört, was anzuzeigen. Dann haben wir erstmal gesagt, okay, vielleicht stimmen irgendwie die Spannungsniveaus da drin nicht, haben irgendwie was nachgemessen, dachten erst, okay, scheiße, die Spannung ist viel zu hoch, das Netzteil ist kaputt oder sowas, haben dann festgestellt, okay, die Spannungen sind doch okay. was eigentlich gar nicht so gut ist, weil das heißt, wir haben doch irgendwo anders ein Problem. Dann ist irgendwann noch ein Panel gestorben und dachten wir, okay, jetzt sollten wir mal die Dinger ausstecken und uns überlegen, was hier eigentlich passiert. Aber wenn sie ausgesteckt sind, dann ist es auch gar nicht so einfach rauszufinden, was das Problem ist. Ich glaube, es sind dann im Laufe der Zeit mindestens noch eins gestorben, während wir versucht haben, festzustellen, warum das eigentlich passiert. Ich habe dann irgendwann mal so ein Panel, was nichts mehr gemacht hat. Also die Panel haben wirklich, wenn man das gleiche geschickt hat wie vorher, einfach nichts mehr angezeigt. Mit nach Hause genommen und habe mich so ein bisschen auf der Platine umgeguckt, habe geschaut, was gibt's da an irgendwie permanentem Speicher. Wir haben vorher geguckt, kann irgendwas kaputt sein, aber eigentlich haben alle Dinge auf dieser Platine genau das getan, was sie tun sollten. Nur halt irgendwie haben sie eine Helligkeit von 0 verschickt, so basically. Und das Problem war so ein bisschen, das einzige Ding, was auf dieser Platine eigentlich Speicher hat, ist der Mikrocontroller, der da drauf sitzt. Und das ist ein Problem, weil im Gegensatz zu dediziertem Speicher, der Speicher sein will, kann man Mikrocontroller nicht so leicht auslesen, weil die sind ja nicht dazu gemacht, dass sie intern Speicher haben und dann direkt diesen Speicher ausführen. Und der Hersteller kann quasi ein paar Bits setzen, sodass man den Programmspeicher nicht auslesen kann, um quasi ihr geistiges Eigentum zu schützen. Glücklicherweise hat der Hersteller das nicht gemacht. Das ist sehr angenehm. Wir sehen, hier sind einige Sachen dran, irgendwie ein Logic Analyzer, mit dem ich die UART dekodiere, mit der ich da gerade irgendwie Sachen hinschicke, ein STM, mit dem ich Sachen über UART hinschicke, dann noch einen STM hier, den ich als Debugger für mit einem sehr alten Debugger-Suite, die ich so ein bisschen, resurrecten musste, verwende, um letztlich tatsächlich diesen Mikrocontroller auszulesen. Dann habe ich ein Flash-Image davon. Dann schmeiße ich das Ganze mal irgendwie in Jitterer rein und fange an, das so ein bisschen zu dekompilieren und zu gucken, was das macht. Und dann sieht man, okay, wenn da irgendwie, das sieht man sogar ganz gut, wenn da so eine 8 über UART kommt, dann macht das irgendwie, ich zeige einfach so, viel einfacher. Dann macht das irgendwie Dinge im Flash. Und dann haben wir eben mal versucht, so wie der das erwartet, irgendwie eine Nachricht mit Message Code 8 quasi zu schicken. Und siehe da, wenn man 255 schickt, dann zeigen die Displays wieder was an. Wenn man 0 schickt, dann zeigen sie nichts an.
Ja, also letztendlich war das Problem, weil also ich hatte Software, ich hatte eine wunderschöne Funktion geschrieben, deren Aufgabe war, die Daten zu übertragen über Serial. Der ESP32 hat einen UART-Output-Buffer von 128 Bytes. Wir hatten gesehen, so ein Display-Frame ist 167 Bytes groß. Das Problem war dann, ich hatte einen Fehler in meiner Funktion, sodass nach dem ersten 128 Bytes, wenn man sich den Output auf einem Logic-Debugger angeschaut hat, so eine kleine Lücke war. Und dann ist es immer zufällig dazu gekommen, dass dann die weitere Nachricht nach der Lücke neu interpretiert wurde als neuer Command. Und dann, wenn es zufällig der Command war, der die Helligkeit gesetzt hat, wurde es auf Null gesetzt. Und dann dachte man, es ist kaputt. Ja. Es ist im Nachhinein ein sehr idiotisches Problem. Aber gut. Danke schon, haben wir es hinbekommen. Ansonsten, ja, die Software, die es verbrochen hat, ist aufgebaut auf dem Projekt ESP-RS. Das hat mich jetzt irgendwie überrascht, wie gut es funktioniert hat. Abgesehen von der Sache, die vielleicht ein bisschen besser dokumentiert sein könnte, hatte ich eine sehr gute Erfahrung damit, asynchronen Code auf Mikrocontrollern zu schreiben in einer speichersicheren Sprache. Genau, für den asynchronen Code ist Embassy zuständig. Das ist so ein Async-Embedded Framework für Mikrocontroller in Rust. Um die JSON runterzuladen, habe ich Reckless verwendet. Das ist, wenn jemand von euch Rust kennt, das ist so als würde man Request verwenden, aber halt embedded. Ja, es gibt immer so eine Gegen-Library dafür, für Embedded. Genau. um die JSON zu parsen, habe ich nicht SirDJSON verwendet, ich habe Strusen verwendet. Das hatte auch den Sinn, dass wenn ich die JSON runterlade, dass sie teilweise mehrere Megabyte, naja, nicht Megabyte, aber die ist groß. Und die hat teilweise nicht ganz in den Arbeitsspeicher gepasst. Und deswegen brauche ich einen Streaming-JSON-Parser. Und dann hatte ich Strusen so umgebaut, dass es asynchron und embedded funktioniert. Und dann hatte ich einen asynchron embedded JSON-Streaming-Parser. Genau. Zum Rendering wurde die Library Embedded Graphics verwendet. Falls jemand von euch irgendwas machen will mit Mikrocontrollern in Rust, kann ich euch die als erstes sehr ans Herz legen, weil die sehr einfach zu verwenden ist und man damit sehr schnell sehr viel Spaß haben kann. Als Font-Renderer hatte ich dann noch U8G2-Fonts verwendet. Auch zu empfehlen. Genau. Und damit, wenn man, das ist dann das so schön, dann nimmt man diese ganzen Teile, steckt die zusammen und hat einfach ein Programm, was funktioniert. Letztendlich ist es so ein paar hundert Zeilen lang, aber es war trotzdem noch ein Prozess, vor allem den Teil, der das halt an die Hardware schickt, dann zu einem guten Stand zu bringen, war es eine Geburt, aber gut. Es wird geschafft. Teilweise sieht man noch in den Gängen, steht da so Waiting for DHCP, weil der Controller teilweise irgendwie die Verbindung zum WLAN verliert. Da bin ich mir immer noch nicht ganz genau sicher, warum das passiert. Oder vielleicht ist es aber der ESP, vielleicht kann ich das noch irgendwie fixen. Vielleicht sollte man einfach kein DHCP verwenden und eine Static IP vergeben. Aber
nun vielleicht gut. Ist der ESP einfach scheiße.
Es ist alles möglich. Ansonsten, ja, die Software, die auf den verschiedenen Displays läuft, ist eigentlich identisch, bis auf einen String, der bestimmt, welcher Raum dann runtergeladen werden soll. Also, ja, das passt man an, flasht es neu und tada. Genau. Und das ist eigentlich auch dann schon meine Magie gewesen. Genau. Ich hatte dann teilweise auch noch Probleme. Das ist auch noch ganz lustig gewesen, irgendwie Arbeitsspeicher-Debugging, weil die JSON in Pretalks ist nur als HTTPS verfügbar und deswegen brauche ich einen ganzen Crypto-Stack auf dem Mikrocontroller und das war in Rust irgendwie so schwierig und das hat ewig viel RAM verbraucht und ich dachte, der hat nicht genug RAM, aber dann habe ich irgendwie doch noch gefunden, oh, es gibt DRAM 2 und damit hat es dann doch funktioniert. Also solche Geschichten, da ist zum Beispiel auch sichtbar, was passiert, wenn man den Buffer nicht klärt zwischen Frames. Wir haben etliche solche Bilder, die in der Entwicklung entstanden sind. Aber gut, das ist mein Teil gewesen und damit können wir zum Q&A übergehen. Eine kleine Sache noch. Wer sich den Source Code anzeigen will, der ist erhältlich unter anzeige.abschulz.jetzt. Das ist eine wunderschöne Webseite. Unter anderem ist da auch die Aufnahme von dem GPN-Talk verfügbar, weil der aktuell noch nicht auf media.ccc.de ist. Da sind wir noch in Klärung. Aber die kann man sich da schon runterladen. Kommt dann einfach zu mir. Ansonsten, gibt es denn Fragen?
Ja. Erstmal vielen Dank.
Ja. Okay.
Kann man die Helligkeit nur panelweise steuern oder auch pixelgenau?
Nur panelweise.
Die Frage war, kann man sie panelweise steuern oder pixelgenau? Und die Antwort ist, es geht nur panelweise. Gut.
Ansonsten, wenn ihr später noch Fragen habt, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wir sind wahrscheinlich morgen nicht mehr da, also am besten irgendwie heute Abend noch.
Genau.
Man irgendwo noch sein Ding?
Kriegt man noch so Anzeigen? Geht zum Chaos Treff Tübingen und klär das. Also wir haben aktuell, ja, wir haben drei, die funktionieren, die zusammengebaut sind, die gehackt sind. Beziehungsweise noch ein viertes, aber das ist nicht ganz zusammengebaut. Man Chaos Treff Tübingen sprechen.
Ich glaube, es kommt drauf an, wie cool dein Projekt ist.
Ja.
Ob du eine kriegst.
Gut. Ich denke, es gibt wohl keine Fragen mehr. Dann Dankeschön fürs Zuhören.
Vielen Dank.